Hey da draußen und herzlich willkommen hier zu einem neuen Kita-Helden-Talk. Ja, es ist beides, deswegen habe ich diesmal Talk gesagt. Es ist ein Interview, wo wir Menschen sehen können. Das heißt, für diejenigen, die Lust auf Video haben, guckt unbedingt bei YouTube rein. Und für diejenigen, die sagen, oh nee, lass mal Video weg, ich will einfach nur diese bezaubernden Stimmen hören. Ihr dürft gerne auf meinen Podcast gehen und dort dann dieses fantastische Interview hören oder dem Interview lauschen. Ich habe großartige Gäste am Start und ich freue mich ganz doll über Marion und über Andrea. Die werden sich jetzt heute nochmal oder jetzt gleich vorstellen. Und wir sprechen heute, so war der Satz gedacht, wir sprechen heute über das Thema, Achtung, jetzt festhalten, es wird nicht so trocken, wie es sich anhört. Digitalisierung in der Kita. Es hört sich super trocken an, wir machen es aber mega spannend. Wir sprechen über das, worüber die meisten nicht sprechen. Wir sprechen über das, worüber die meisten sich nicht trauen zu sprechen. Und wir sprechen über das, was die meisten unter den Teppich kehren. Und wir sprechen über die Vor- und die Nachteile. Das heißt, hier wird nichts einfach per se glorifiziert, sondern wir schauen uns alles an, ne? Wir gucken, dass wir verschiedene Blickwinkel und Wahrnehmungen betrachten und dann könnt ihr euch auf Basis dieses Sammelsuriums, dieses wilden Potpourris aus Expertisen das raussuchen, was zu euch passt oder euch auch mal mit Dingen auseinandersetzen, wo ihr merkt, so, da seid ihr noch nicht so gut informiert oder da merkt ihr, da ist noch ein Widerstand. So, jetzt an der Stelle will ich aufhören zu reden und sag erstmal, hallo Marion, stell dich doch mal ganz kurz vor.
Hallo Andreas, danke für die Möglichkeit, hier bei dir zu sein. Die Kita-Helden sind ja wieder voll unterwegs, wie ich sehen kann, voller Elan in deiner Vorstellung schon. Ich möchte noch ganz kurz zu mir sagen, ich bin die Marion Hopfgartner. 1997 habe ich mich in den Kleinkindbereich besonders getraut, indem ich eine Leitungsfunktion übernommen habe in einer frühpädagogischen Einrichtung und aus dem heraus ist eigentlich dann gewachsen. Muss man jetzt auch dazu sagen, es war das letzte Jahrhundert, ja, das darf man nicht vergessen. Also ich bin ein Kind des letzten und des neuen Jahrhunderts und daraus ist gewachsen, dass ich dann irgendwie plötzlich nach einem Jahr gedacht habe, das, was wir hier machen, das funktioniert überhaupt nicht. Die Kinder sind mehr interessiert an ihren Socken als an unseren Liedern im Morgenkreis. Und daraus entstand eine Reise, die über 17 Jahre ging, in der ich ein eigenes pädagogisches Konzept entwickelt habe, das wir heute in der Lelek-Akademie trainieren und das wir auch mittlerweile in unseren Kleinkindgruppen umsetzen und auch in unseren Kindergartengruppen in Niederösterreich.
Wow, direkt auf den Punkt gebracht. Ich danke dir herzlich dafür. Andrea, magst du dich mal vorstellen?
Ja, gerne. Danke für die Einladung auch nochmal. Freut mich echt sehr, da zu sein. Ja, mein Name ist Andrea Tenner. Ich bin 28 und ich leite bei Fox Education den Vertriebsinnendienst, den Customer Success Bereich. Ich selbst komme eigentlich aus dem Schulbereich. Ich habe Lehramt studiert und bin dann bei Fox Education gelandet. Und ja, jetzt fragt man sich natürlich, was macht Fox Education? Was ist das? Genau, grundsätzlich war die erste Idee, Digitalisierung in den Schulen voranzutreiben und da vor allem auf Kommunikation zu setzen. Und da ist ein Online-Mitteilungsheft mit Schoolfox entstanden. Und wir haben dann einfach schnell gemerkt, dass auch im Kita- und Kindergartenbereich da ein wahnsinniger Bedarf ist an Austausch mit den Eltern, der schnell, einfach und verbindlich ist und auch Inklusion fördert natürlich. Genau, und so ist dann KidsFox entstanden. Und ja, da leite ich jetzt eben den Vertriebsinnendienst, genau. Und mir ist auch wirklich der Elementarbereich sehr, sehr ans Herz gewachsen in dieser Arbeit.
Großartig, ich danke dir herzlich dafür und dann steigen wir auch direkt ein, vielleicht mit einer etwas untypischen Frage und zwar hat Marion gerade etwas in mir losgetreten, als sie so von den 90ern sprach und dann ploppte sowas bei mir auf. Ihr kennt das bestimmt, dass manchmal Begriffe fallen oder da sind Gerüche in der Luft oder ihr hört etwas und schwuppdiwupps geht eine Schublade im Kopf auf und wir erinnern uns an etwas. Und deswegen dachte ich frage mal dich, Marion, wenn du an deine Kindheit denkst. Ich weiß nicht, wann die genau war, welches so Jahrzehnt für dich so das Prägende war. Was fällt dir da spontan ein? Was war für dich als Kind auch damals Magie und Zauber? Und genau, an was denkst du konkret, wenn du an deine Kindheit denkst?
Nachdem wir ja gerade vor Weihnachten stehen, natürlich Weihnachten, das ist Magie und Zauber für jedes Kind, glaube ich, in Österreich. Wir haben natürlich die Gerüche. Für mich, ich bin ein sehr haptischer Mensch, immer schon gewesen. Und für mich muss Lernen immer ganzheitlich sein. Das heißt, alles verbinde ich immer mit Gerüchen, mit schönen Momenten. Zum Beispiel Zimtgeruch ist sowas ganz Klassisches für mich. Was auch so wirklich gut an meine Kindheit erinnert, ist der Geruch von Butterbrot und Apfel. Ich bin noch zu einer Zeit in den Kindergarten gegangen, da hat man jeden Tag das Gleiche zum Frühstück bekommen, Mann und Frau, nicht nur Mann. Und das war eben Butterbrot mit Apfel. Und meistens, wenn ich angekommen bin, hat es schon im Raum so gerochen. Das ist ein ganz ein eigener Geruch und wann auch immer ich das rieche, erinnert es mich an Kindergarten. Interessant ist, ich kann mich nicht so gut erinnern. Meine Mutter sagt mir immer, dass ich es geliebt habe. Aber was auf jeden Fall entsteht, ist, wenn ich Butterbrot und Apfel rieche, dann kommt ein ganz ein schönes Gefühl. Und das heißt, es muss schön gewesen sein.
Sag mal, wo du Weihnachten jetzt erwähnt hast, hattet ihr einen Weihnachtsbaum?
Ja, wir
Und
sind so eine ganz
war ein
klassische.
echter Weihnachtsbaum?
Ja, wir sind so eine klassische Familie. Mein Vater hatte auch lange eine Christbaumkultur, sagt man bei uns. Also so eine echte Christbäume draußen zum Verkauf. Und wir konnten da immer unseren Christbaum aussuchen. Und genau, das war sehr, sehr spannend. Also auch ich habe im Norden Österreichs meine Kindheit verbracht, im tiefen Waldviertel mit viel Schnee damals noch. Heute ist
Ah.
das ja auch nicht mehr so. Also echte Zauberweihnachten, ja, von Schnee, echter Christbaum, echte Kerzen, Apfelstrudelduft, Vanillekipferl, absolute Favoriten bis heute, merkt man dann an meinem Gewicht.
Das heißt, du feierst Weihnachten auch noch so ähnlich heute, wie du es damals als Kind erlebt hast?
Wir feiern Weihnachten sehr im Brauchtum, im österreichischen Brauchtum, weil wir Weihnachten immer mit unserer Familie, mit meinen Eltern, meiner Mutter jetzt, mein Vater ist verstorben mittlerweile, feiern und sie einfach in diesem Brauchtum aufgewachsen ist. Persönlich bin ich da schon ein bisschen offener. Das hat auch damit zu tun, dass ich im österreich-indischen Kulturkreis lebe. Mein Mann ist Inder. Das heißt, wir wohnen auch auf zwei Kontinenten und das macht natürlich alles ganz, ganz spannend, weil er aus einer ganz anderen Kultur kommt. Und wir feiern somit jetzt ganz viele Feste. Also bei uns ist fast das ganze Jahr jetzt Celebration
Wahnsinn, wie spannend. Andrea, bist du ein Draußenkind gewesen oder ein Drinnenkind?
absolutes Draußenkind auf jeden Fall. Ein großer Teil von meiner Kindheit war auch am Bauernhof und ich war immer draußen im Wald und bei den Tieren und so.
Das heißt, du hast eine große Tierliebe auch oder eine ganze
Auf jeden
Verbundenheit zur
Fall.
Natur.
Auf jeden Fall, ja.
Und das pflegst du heute auch noch?
Total, also für mich auch jetzt in der Stadt, der Hund ist ein Muss. Also ich könnte nicht ohne ein Tier, ja.
Hattest du viele Freunde in deiner Kindheit? Oder waren dir Freundschaften sehr wichtig?
Ja, auf jeden Fall auch. Wobei man sagen muss, vielleicht bin ich auch im Kindergarten gar nicht so viel gegangen. Also wir waren dann wirklich auch viel am Berg, am Bauernhof. Und da war die Natur sehr präsent auf jeden Fall.
Okay, wow, wie spannend. Also für mich ist diese Verbindung mit der eigenen Kindheit immer total relevant. Gerade wenn wir jetzt, und wir steigen jetzt mal richtig tief ein, und zwar richtig knackig, also festhalten da draußen, denn wir haben ja eine Idee von unserer eigenen Kindheit. Vieles von der Idee ist auch tatsächlich passiert. Ihr kennt euch bestimmt ein bisschen neurobiologisch aus. Das Gehirn spielt und experimentiert ja gerne mal mit unseren Gedanken oder mit unseren Erinnerungen. Und dann vermischen sich einige Erinnerungen und man denkt, es war so, aber nur ein Teil davon stimmt vielleicht. Also Kindheit wird gerne mal idealisiert auch. Das tun wir entweder aus Selbstschutz oder weil es einfach eine ganz große Wertigkeit hat, auch im Hinblick auf unsere Identität. Und jetzt arbeite ich vielleicht in einer Kita als Erzieher, als Erzieherin, als pädagogische Fachkraft und habe die Idee, meine Kindheit, mal angenommen, ich bin in den 70ern, den 80ern oder den 90ern groß geworden, diese Kindheit in die Kita zu bringen, weil ich meine Kindheit vielleicht sehr schön fand oder ich hatte nie die Kindheit, die ich gerne gehabt hätte. Also bringe ich dieses Produkt in die Kita. Und das könnten wir jetzt mal nennen Nimmerland. Oder wir können es nennen Phantasien. Oder wir können es Bullerbü nennen. Egal wie wir es nennen. Es hat etwas ganz, ganz Romantisches, sehr stark Idealisiertes. So, und jetzt kommt jemand irgendwie von der Digitalisierungsabteilung oder von irgendeiner App oder von einer Software oder von der Digitalisierungsakademie und sagt, so, wir machen jetzt mal Digitalisierung. Steht ja auch im Bildungsplan so drin. Jetzt führen wir mal Smartphones und Tablets ein und drehen mal kleine Videos und machen Videodokumente und machen bla 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 bla. Und ich denke, okay, jetzt fällt meine ganze Welt zusammen. Ich bin doch angetreten für Bullabü, ich bin angetreten für Nimmerland und jetzt kommen Leute mit diesem Social-Media-Kram, mit Technologie, und das ist für mich das Gegenteil von Bullabü, ne? Ich mach's jetzt mal richtig übel auf, ne? Und wie soll ich jetzt damit umgehen? Das kann doch nicht schön werden. Wie denkst du darüber, Marion, wenn du das so hörst? Und hast du das vielleicht schon sogar selber mal diese Ängste, diese Sorgen oder diese Sichtweisen gehört oder wahrgenommen?
Die Sichtweisen und Ängste, die höre ich sehr, sehr viel. Wir haben ja selber jetzt auch Einrichtungen und sind da schon mit der Digitalisierung auch recht gut unterwegs, erleben da auch beide Gesichter. Die einen, die schon sagen, ah super, endlich nimmt mir etwas die Arbeit ab, also wenn es jetzt einfach nur mal auf der Ebene der Erwachsenen ist. Auf der anderen Seite natürlich auch die Menschen, die sagen, ach, ich würde gerne lieber weiter in meinem Blog schreiben. Ja, ich mag noch nicht mal, bitte nicht dokumentieren digital, ja. Also das ist ein großer Spagat. Dadurch, dass ich in beiden Welten aufgewachsen bin, kann ich ihn sehr gut nachvollziehen. Das ist das eine. Also 70er, 80er Kindheit heißt auf jeden Fall einmal, wir hatten sogar ganz am Anfang, wenn ich mich richtig erinnere, noch ein Vierteltelefon. Manchmal, wenn man abgehoben hat, hat man dann noch das Endgespräch der Nachbarn gehört. Also wirklich so ganz. Fernsehen war aber was ich immer durfte und das war auch sehr erlaubt. Also da gab es jetzt keine Einschränkungen. Meine Eltern hatten diese Medienkompetenz, wie wir es heute nennen, wahrscheinlich noch gar nicht. Das war ja damals auch 70er, 80er so das Produkt, das eigentlich so kam und noch nicht bekannt war, wie man damit umgehen. Also da war auch noch viel Nichtwissen da, damals schon, glaube ich, so wie wir es heute oft dann auch mit den digitalen Medien haben. Dann natürlich haben wir den großen Spagat der Eltern. Da kommen jetzt Eltern. Also wir haben zum Beispiel manchmal, also wir stellen Landschaften dar bei uns in unserem TLI-Pädagogikskonzept und dabei versuchen wir alle Sinne anzusprechen, so auch den visuellen. Und da verwenden wir manchmal den Projektor. Und dann gibt es Eltern, die kommen und sagen, um Gottes Willen und wir wollen das nicht und das ist alles nicht gut. Und dann haben wir natürlich auch die anderen Eltern, die kommen und sagen, macht ihr eh auch Digitalisierung und mein Kind fit für die digitale Welt. Also das ist ein großer Spagat. Dann natürlich auch die dritte Seite, wo wir auch für verschiedene Bundesländer die Grundausbildung machen in der Lelek-Akademie für Niederösterreich und Wien, aber auch Weiterbildungen, wo natürlich die Medienkompetenz und die Grundlagendokumente, der Bildungsplan, bundesländerübergreifende Bildungsplan, Leitfaden, Medienkompetenz ja auch besprochen werden. Und da sind natürlich auch ganz viele Ängste, wenn jetzt eh schon zu Hause so viel Medien sind und jetzt kommen dann auch noch Medien in den Kindergarten oder in die Kleinkindgruppe, das ist immer eine große Frage. Also ich glaube, es ist ein polarisiertes Feld auch so im Moment und das hat mich erinnert immer so ein bisschen an die Diskussion Fernsehen. Ich kann mich daran erinnern noch, wie ich meine Ausbildung gemacht habe. Damals war der Fernsehen ganz, ganz schlimm und keiner sollte den Fernseher aufdrehen bis zum 10. Lebensjahr. Und so in etwa kommt jetzt das auf dieser Ebene auch. Es ist ein Spagat. Ich bin aber dadurch, dass ich doch auf vielen Kongressen auch sprechen durfte und dort viele, also gerade so Kongresse, wo Universitätsprofessoren auch die neuesten Forschungen vorgestellt haben, bin ich eigentlich so langsam hineingerutscht oder rübergegleitet in diese Medienwelt, auch durch die eigene Verwendung natürlich und sehe natürlich auch die Vorteile, aber sehr wohl auch die Gefahren. Das heißt, da gibt es viel, mit dem wir uns sich auseinandersetzen müssen die nächsten 10 Jahre.
Ja, wir werden in die einzelnen Bereiche nachher nochmal ganz kurz reingehen und deswegen würde ich jetzt gern von Andrea mal ganz kurz wissen, diese Ängste, kannst du die nachvollziehen? Und eine zweite Frage hänge ich direkt hinterher. Wenn du mit Menschen über Medien sprichst, im Zusammenhang mit Kindern oder mit Jugendlichen, hast du eher den Eindruck, dass das positiv verwendet wird oder dass da, egal fast mit wem du sprichst, wobei pauschalisieren wollen wir es nicht, aber schon mal so grob, ne, dass da eher so eine große Skepsis sofort entsteht, so, oh, Medien und Kinder und Jugendliche, obwohl diese Leute vielleicht sogar selber sehr viel Medien nutzen, sind sie vielleicht trotzdem sehr kritisch eingestellt. Wie erlebst du das?
Es gibt eine gewisse Skepsis, die kann ich auch absolut verstehen. Man liest so viel und hört so viel und gerade wenn es vor allem um kleinere Kinder geht oder so, sind die Sorgen einfach berechtigterweise auch sehr, sehr groß. Und da versuchen wir auch zu helfen, indem wir mit KidsVox einfach einen Rahmen bieten, einen datenschutzkonformen Rahmen, eine gewisse Sicherheit da vermitteln und auch beraten, wie man was einsetzen kann. In unseren Apps gibt es hier ganz unterschiedliche Funktionen auch, wie man dann wirklich auch zielführend die Funktionen nutzen kann, in dem Rahmen, in dem man sie braucht. Genau.
Jetzt hast du mich an eine sehr spannende Sache gerade erinnert, deswegen packe ich das mal direkt damit rein, nämlich die Pädagoginnen und Pädagogen, die wachsen ja auf, mit Aufwachsen meine ich auch, werden ausgebildet mit einer großen Sensibilität für Gesellschaft, für Ethik, für Moral, für Werte und ganz viel auch für so ein politisches Verständnis von Demokratie und Freiheit und ne, das sind ja so ganz elementare Dinge. Und jetzt habe ich es immer wieder mal erlebt, dass auch die Angst vor der Digitalisierung, vor den neuen Medien ist, dass da eine Kontrolle entsteht. Ne? Das ist da, jetzt muss ich mit dem Tablet dokumentieren, dann kann jeder kontrollieren, ob ich auch wirklich dokumentiert habe. Jetzt muss ich das irgendwie abfotografieren und jeder kann nachvollziehen, dass das auch wirklich stattgefunden hat. Aber ich will mich ja, ich bin ja aufgewachsen mit einer großen Sensibilität für, Achtung, hier wirst du kontrolliert. Wir wollten nie mehr in eine Überwachung geraten. Und jetzt sind die digitalen Medien ja auch ein Instrument, nicht nur zur Überwachung, sondern zur Dokumentierung. Also, ne, natürlich, also es wird festgehalten. Marion, hast du schon mal mit Menschen aus der Pädagogik oder aus der Szene darüber gesprochen, dass da auch eine Überwachung, ich nenne es mal ganz, ne, ganz krass jetzt, eine Überwachung stattfindet und dass dann das als Kontrolle- und Machtinstrument verwendet werden kann?
Naja, dadurch, dass ich doch auf Kongressen in Asien, Europa und Afrika unterwegs war, auch und in Amerika, erlebe ich natürlich eine große Perspektiveneinsicht eigentlich in was da auch passiert. In vielen Ländern ist es auch so, dass es wirklich Kameras gibt, die gezielt überwachen, und zwar, weil dort das Thema Kinderschutz noch nicht in dem Ausmaß wie hier in Österreich oder in Deutschland den Menschen weitergegeben wird und man wirklich oft sich nicht darauf verlassen kann, was da passiert. Das ist ein Überwachungshintergrund und ein Kontrollhintergrund, das auf jeden Fall. Also das kenne ich sehr wohl auch. Ich glaube, meine Erfahrung ist, dort wo Vertrauen ist und wo einfach auch bekannt ist, dass diejenigen, die dieses Instrument ins Leben bringen, wir zum Beispiel nutzen auch selbst KidsFox. Wenn ich mir das einfach auch anschaue, wer ist das? Wie machen die das? Was sind die Grundlagen? Man beginnt ja so eine App oder auch andere digitale Medien normalerweise zu entwickeln, indem man zuerst die Ethik anschaut. Ich habe jetzt auch einen Einblick in Silicon Valley ein bisschen gehabt. Gerade das letzte Monat war ich mit einigen Managern zusammen, die bei Facebook und Google und anderen Bereichen gearbeitet haben, und dort ist es auch so, auch natürlich diese Medien sind heute nicht mehr so ethisch wahrscheinlich, aber im Ursprung einmal gab es dieses Zusammensetzen, sich überlegen, was sind denn unsere Werte, worauf bauen wir das auf? Und das ist einfach das, was wir brauchen. Wir brauchen heute Menschen, die digitale, wir werden sie nicht wegdenken können, das ist ein Teil, aber wir brauchen wirklich Menschen, auf die wir uns verlassen können, die das authentisch und transparent zeigen, dass da auch wirklich Values dahinter stehen, Werte, dass da Ethik dahinter steht, dass das nicht zur Überwachung, sondern zur Verbesserung dient. Wir selber auch bei uns in unserem Unternehmen versuchen, den Kollegen und Kolleginnen diese Tools immer zur Hand zu geben, um nicht zu lange beim Bürotisch zu sitzen, um es so zu sagen, und die Zeit mit den Kindern zu verbringen, weil das ist die große Frage. Kann mir, und das ist meine Frage immer, wenn ich so ein Tool anschaue, kann mir das helfen, dass meine Kollegen und Kolleginnen bedürfnisorientierter arbeiten können? Weil unser Konzept ist ein bedürfnisorientiertes Konzept. Das heißt, es ist ganz nah am Kind und ich habe nichts davon, wenn die Damen und Herren stundenlang sitzen irgendwo im Büro und dort ihre Tätigkeit machen. Und die Frage der Finanzierbarkeit ist auch immer eine große Frage. Das heißt, ich brauche die Zeit beim und am Kind und dort wollen sie sie auch verbringen. Das ist das Feedback, das ich immer von den Kollegen und Kolleginnen bekomme, dass sie eigentlich froh sind, wenn ihnen das abgenommen wird. Ich glaube, Vertrauen ist ein großes Thema und Einfachheit, Leichtigkeit. Das heißt, funktioniert das Tool so einfach, dass ich es wirklich verwenden kann? Wenn es kompliziert und schwierig wird, dann haben wir schon eine starke Ablehnung. Das ist auch spürbar. Überwachung, Kontrolle ist immer dort die Wahrnehmung, wenn Menschen schlechte Erfahrungen gemacht haben. Schlechte Erfahrungen mit Dienstgebern, schlechte Erfahrungen mit Eltern, aber auch mit Kollegen und Kolleginnen. Dann habe ich schon auch ganz stark das Gefühl, dass das da ist. Ich glaube, dass es auch notwendig ist, bei der Einführung das Tool Supervision Coaching mit begleiten zu lassen, dass es da viel Kommunikation zwischen Dienstgeberinnen und Mitarbeiterinnen braucht, wenn man so etwas wirklich auch vorstellt. dass das in einer Art und Weise gemacht wird, dass jeder sich abgeholt und unterstützt fühlt und nicht allein gelassen und vielleicht auch hinterfragt oder kontrolliert.
Jetzt hast du ein schönes Thema nochmal aufgemacht, nämlich mit dieser Einfachheit oder auch dieses die Benutzerfreundlichkeit und vor allen Dingen auch das Thema, wie erleichtert mir dieses Tool meinen Arbeitsalltag? Und jetzt würde ich gerne nochmal zu Andrea gehen und dich fragen. Ich stelle mir jetzt einfach, ich schlüpfe jetzt mal eine Rolle. Ich bin jetzt eine Erzieherin. Ich bin, sagen wir mal, Anfang 50. Ich kann mein Handy bedienen. Das passt auch so für mich soweit. Und mehr muss ich nicht können, mehr will ich auch gar nicht können, weil ich dem gar nicht so viel Raum oder Lobby geben möchte, so viel Macht über mich und mein Leben. Und jetzt bin ich in der Kita und jetzt soll eine neue App eingeführt werden. Auch die Digitalisierung soll vorangetrieben werden. Ich soll mich mit Tablets auseinandersetzen, mit der neuen Foto-App und der digitalen Dokumentation. Und ich bin jetzt schon überfordert. Das heißt, wir gehen jetzt mal weg von der Angst, die ich habe, dass mein Bullabü oder mein Nimmerland verloren geht, hin zu dem, ja, du sagst, Andrea, das ist ja einfach, dass mir das jetzt hilft und meinen Arbeitsalltag erleichtert. Aber ganz ehrlich, für mich, wenn ich das sehe, was du da gerade machst, ist es so ohnmächtig, das wirkt so ohnmächtig anstrengend. Ich krieg kaum Motivation, mich darauf einzulassen und dir zu glauben, dass es meinen Arbeitsalltag wirklich erleichtert. Ich bin mir sicher, sowas Ähnliches hast du schon gehört oder kennengelernt. Welche Erfahrungen hast du dazu und wie gehst du damit um?
Wir versuchen wirklich auch die NutzerInnen zu unterstützen. Das heißt, in jeder Kita gibt es ja einen Champion, einen Admin. Das ist nicht unbedingt immer die Leitung, sondern manchmal auch einfach die junge Kollegin, die eben IT-affin ist und die das alles aufsetzt. Aber wir versuchen auch wirklich alle zu unterstützen und alle abzuholen. Wir haben Willkommensbriefe eben speziell auch für die Pädagoginnen. Die sind auch sehr kurz und ganz einfach gehalten, dass der Start schon mal super ist und dass man ganz leicht starten kann mit der App. Und auch bei allem, was wir entwickeln, stellen wir uns immer die Frage, ist das intuitiv? Wie fügt sich das in das User Interface ein? Kann man damit noch gut arbeiten? Wie passt das zusammen, damit man einfach alles schnell findet und einen guten Überblick behält? Und dann sagen wir auch immer, dass es die Arbeit insofern vereinfacht, dass das Kommunikation ja sowieso irgendwo digital schon stattfindet. Und wir das einfach mit einer ansprechenden Benutzeroberfläche vereinfachen wollen, dass es eben in einer geordneten Bahn ist und dass sich dann vor allem auch Pädagoginnen Ruhezeiten einstellen können, ihre Privatsphäre schützen und gleichzeitig aber auch Eltern, die vielleicht nicht die gemeinsame Muttersprache auch teilen, noch mehr abholen können mit einer Übersetzungsfunktion und die auch wirklich in den Kita-Alltag dann integrieren.
Ich danke dir. Marion, hast du noch eine Idee oder einen Tipp, wie wir Menschen den Zugang erleichtern können, die Angst davor haben, dass es eigentlich viel zu viel Arbeit ist, die im ersten Moment gar nicht vertrauen können darauf, dass alles leichter wird, sondern dass erstmal alles viel anstrengender und schwieriger wird?
Die Verantwortung liegt beim Dienstgeber und bei der Dienstgeberin, im ersten Schritt das Vertrauen zu schaffen, aber auch die Zeit zu geben. Es ist natürlich auch so, dass jede Kollegin, jeder Kollege ganz woanders stehen. Die haben andere Hintergrundinformationen, Basiswissen zur Nutzung von Tools. Manche verwenden das Telefon wirklich nur zum Telefonieren. Und da ist es natürlich, die haben keine sozialen Medien, nichts. Auch das haben wir sehr oft in unserer Gruppe, insbesondere in reformativ- und alternativpädagogischen Konzepten. Und das ist dann schon nochmal was, wo ich sage, erstens, wir müssen die richtigen Tools zur Verfügung stellen. Das heißt, die Geräte. Ich kann jetzt nicht erwarten, dass unsere Kollegen oder Kolleginnen ihre Geräte updaten, nur weil wir das machen. Das nimmt schon eine Hürde. Ich habe gelernt, dass Spaß ein ganz großer Faktor ist. Es muss einfach auch sinnvoll sein, es muss Spaß machen und es muss ein Ziel erreichen. Wenn ich kurz ein Erlebnis schildern darf,
Ja,
wir haben
gerne.
bei uns in den Kleinkindgruppen und Kindergärten einen demokratischen Prozess der Abstimmung der Schließzeiten. Das heißt, wir haben 5 Wochen im Jahr geschlossen und jedes Jahr haben wir sozusagen beim ersten Elternabend kommen alle zusammen und dann werden diese Schließzeiten mit den Eltern gemeinsam demokratisch entschieden und abgestimmt. Und da kommt natürlich jetzt oft eine ganz neue Elterngruppe zusammen. Das heißt, es gibt mal so eine meinungsfindende Runde, wo mal jeder sagen kann, was er möchte, warum er es möchte. Und dann auch die Kolleginnen. Und da entsteht immer wirklich ein sehr schöner Prozess. Wir genießen das sehr, der oft lange dauert. Also das letzte Mal, wie ich jetzt beim letzten dabei war, waren das 45 Minuten, wo sie wirklich überlegt haben, also was macht Sinn? Und dann auch interessanterweise aus der Elterngruppe, naja, aber die Kolleginnen haben mehr Erholungswert, wenn sie zusammenhängende Wochen frei haben und nicht getrennte. Also es war einfach so schön zu sehen, wie die Elterngruppe und die Mitarbeiterinnen sich gegenseitig bereichert haben und Lösungsvorschläge gesucht haben. Hat aber dazu geführt, dass wir dann beim Sommerurlaub zwar wussten, wie viele Wochen, aber nicht welche Wochen. Und dann war das einfach wirklich toll zu sagen, okay, wisst ihr was? Wir geben die Termine ein und wir machen einfach einen Poll über KidsFox. Das heißt, jeder kann abstimmen, das ist auch anonym. Und dann sehen wir, wo es hinfällt und das akzeptieren wir, weil es ja eine demokratische Abstimmung ist. Und das war einfach auch so sinnvoll für die Kollegen und Kolleginnen, dieses Tool so zu nutzen, dass es ihnen auch geholfen hat, jetzt aus einer vielleicht Situation, wo man sagt, okay, für wen, wie mache ich das jetzt? Wie entscheide ich das jetzt? Ja, auch wenn es dann vielleicht ein bisschen brenzlig ist und jemand was gar nicht will, dass man dann auch dieses Tool ein bisschen als neutralen Faktor nutzen kann. Und es war dann wirklich für alle in Ordnung und so, diese Polls machen wir sehr, sehr gerne. Auch wenn ich jetzt sage, okay, gut, wollen wir heuer wieder so einen Punschumtrunk machen, das machen wir gerne, um Feedback von den Eltern abzuholen, einfach auch, wer hat Zeit? Oder oft schickt man Nachrichten mit WhatsApp oder was aus und dann kriegt man keine Antwort oder man weiß gar nicht, viele stellen das ein, dass das gar nicht gesehen wurde, sozusagen, oder man sieht nicht, ob sie es gesehen haben. Und hier klicken die Eltern auf Bestätigen und ich weiß, das ist angekommen. Also es sind einfach so Tools, wo ich sage, das macht echt Sinn, weil es einfach für mich Kommunikation erleichtert. Und dann brauche ich halt den Spaß des Onboardings. Natürlich muss ich mir überlegen, wie hole ich die Mitarbeiterinnen ab, nehme sie da mit und wie mache ich das auch für sie schmackhaft. Und da braucht man einfach Zeit dafür. Der Faktor Zeit ist da. Ja, es braucht Zeit am Anfang, aber es ist einfach so viel schneller später, dass ich diese Phase von 1, 2 Monaten einfach einmal durchwandere, wo ich diese Geräte erkläre und so weiter. Was ich auch total schön finde, wir haben jedes Jahr eine Klausur. Wir haben erst vorige Woche wieder eine Klausur beendet mit unseren Mitarbeiterinnen, wo wir kinderschutzpädagogisches Konzept alles einfach vertiefen und wo wir dann auch so Fragen stellen wie, okay, wir haben jetzt so viele neue Mitarbeiterinnen, wer könnte ihnen da helfen bei verschiedenen Dingen? Neue Leitung. Und das ist einfach dann toll, wenn einer sagt, ja, ich mache die Einschulung KidsFox, ich kenne mich eh schon voll gut aus, wir connecten und das wird einfach gemacht. Ich denke mal, das Schöne ist ja, und das sehe ich ja bei pädagogischen Berufen ganz stark, dass sie so gerne miteinander machen und dass sie so Community-Menschen sind. Und dann, wenn ich das natürlich gut einbinde, dann ist das letztendlich ganz schnell gemacht. Und wir haben Mitarbeiterinnen von 18 Jahren bis 56 Jahren bei uns im Team. Und die nehmen das dann auch mit Humor, die Älteren, wenn die Jüngeren kommen und sagen, schau, jetzt zeige ich dir mal, wie wir das Tool verwenden. Oder sie gehen sogar hin und sagen, oh, du bist jung, du kannst mir das zeigen. Und das ist einfach wirklich bereichernd. Ja, bereichernd und Spaß. Ich glaube, das ist so das, was es leichter macht.
Ja, da bin ich ganz bei dir. Ich finde ohnehin, Lernen sollte bei den Erwachsenen viel mehr zum Happening werden. Die Kinder dürfen immer Spaß haben beim Lernen. Das haben wir lerntheoretisch oder auch von der Lernforschung her schon verstanden alle. Aber was wir oft nicht verstanden haben, ist auch, dass wir Spaß haben dürfen in Teamsitzungen, an Konzeptions- oder Studientagen, bei Fort- und Weiterbildungen, dass es endlich wieder Spaß machen darf. Und dass wir für so ein Happy Moment sorgen und dass wir, und das habe ich bei dir jetzt auch rausgehört, Marion, dass wir den Leuten den Effekt zeigen. Und dass wir auch nicht, dass wir denen nicht vorenthalten, dass das wohl möglich ein kleiner anstrengender Weg wird, um sich mit der neuen Materie auseinanderzusetzen, aber dass der Effekt einfach großartig ist und dass man nicht nur erzählt, sondern vielleicht auch mal zeigt, was für einen Effekt das haben könnte. Ne? Ich würde jetzt gerne einen kleinen Sprung machen und zwar zum Thema Kinder und Medien. Ich sehe ja jetzt schon seit vielen Jahren, das seht ihr wahrscheinlich sehr ähnlich, wie heikel das Thema Smartphone-Nutzung, Tablet-Nutzung, Fernseher, Marion, hast du es schon gesagt, ne? Damals war das die Zeit, ne? Das wird alles sehr, sehr heikel dargestellt und alles mit einem ganz großen Achtung, Achtung, oh Gott, es gibt immer neue Studien, was Kindern passiert, wenn sie zu viel am Smartphone sitzen, zu viele Spiele spielen, die sie nicht spielen sollten. Also ich sehe in den Medien eine große Gefahr, ne? Also ich lese viele Artikel und sowas und oft ist da so eine große Gefahr. Achtung, Achtung. Und jetzt sind wir alle geprägt, wohlmöglich, mit dieser Gefahrenmeldung so und kommen jetzt in die Kita und dort sollen Kinder an die Medien herangeführt werden, vor denen wir seit Jahren gewarnt werden. Und dann dachte ich mir, Marion, vielleicht hast du das auch schon mal so wahrgenommen und vielleicht hast du eine Idee, wie wir das jetzt, wie sollen wir Fachkräfte, wir interessierten Pädagoginnen, die auch eine moderne Pädagogik leben wollen, wie wollen wir damit umgehen, dass einerseits alle Sachen sagen, oh Gott, ach du meine Güte, bloß nicht, ganz, ganz gefährlich. Und auf der anderen Seite, Bildungsauftrag, ganz, ganz wichtig. Und dann denke ich mir so, hä? Und jetzt?
Und jetzt sitzen wir zwischen zwei Stühlen, wie wir
Ja.
so schön so sagen pflegen. Ja, das ist wirklich ein großes Thema. Ich denke mir, wir haben ja auch ein sehr weites Feld an elterlichen Erziehungsstilen heute. Das ist nicht
Ja.
mehr nur diese drei Erziehungsstile, sondern da gibt es ja Abstufungen in alle Richtungen. Wir haben natürlich auch hier Kinder, die überhaupt nicht mit Medien in Berührung kamen, mit digitalen Medien, natürlich mit Bilderbüchern und das, was wir klassisch als Medien kennen schon. Aber wirklich mit diesen digitalen Medien, weil die Eltern das absolut ablehnen. Natürlich, nachdem wir ein reformatives Konzept sind, haben wir mehr dieser Eltern. Wir haben aber natürlich auch Eltern und gerade in der Lelek-Akademie, wo wir Weiterbildung machen für die Menschen, die sozusagen in Österreich ihre verpflichtenden Weiterbildungsstunden im pädagogischen Bereich machen, hören wir immer wieder auch ganz klar diese Overconsumption. Also auch etwas, was wirklich vor kurzem in meinem Kurs erzählt wurde, wo ich sage, okay, das ist schon wirklich spannend, ja, wo eine Kindergruppe oder ein Kindergarten in das Haus des Meeres in Wien ging und ein Bub hat einen gelben Fisch gesehen und er war ein bisschen weiter weg und er konnte ihn nicht genau sehen und er hat begonnen, ihn zu zoomen. Ja, also er hat wirklich seine Finger so bewegt und wollten herzoomen, wo man merkt, er konnte jetzt diese Realität von dem, was nicht real, was nicht möglich ist, gar nicht unterscheiden. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Thema. Wir haben auf der einen Seite die Lebensrealität der Kinder, die sich ganz stark einfach im medialen Bereich zu Hause auch abspielt, bei den meisten. Wir wissen von den neuesten Studien, dass 72% der Kinder schon unter 6 Jahren, viele auch mit 12 Monaten, schon in Berührung kommen mit digitalen Geräten. Sei es jetzt über das Video anschauen, Foto anschauen, Musik hören, das sind so die klassischen allgemeinen Themen. Dass wir auch Eltern haben, die selbst eine Overconsumption haben, die einfach zu viel Zeit am Screen-Zeit verbringen. Die Kinder sind natürlich total interessiert daran, was die Eltern machen. Das, was wir haben als Erwachsene, das möchten die Kinder haben. Das ist total attraktiv für die Kinder. Ich glaube, oder mein Zugang ist der, dass es wieder so ist, und das ist das Schöne, dass wir das ja auch in den Bildungsplänen heute drinnen haben, das Situative arbeiten, so wie auch in unserem Konzept das Bedürfnisorientierte. Es gibt die Kinder, die zu viel Konsum haben und die Kinder, die vielleicht noch keinen Konsum haben. Und ich glaube auch, dass wir wieder in unserer pädagogischen Arbeit nicht sagen können, ich mache jetzt eins für alle Kinder, sondern dass ich das ja wohl auch, so wie auch bei einer Schulvorbereitung, mir anschaue, welches Kind hat welche Bedürfnisse, welches Kind hat welche Fähigkeiten und wo braucht es auch Begleitung und Unterstützung, dass wir genau dort ansetzen. Das heißt, das Kind, das zoomt, da wäre es sicher sinnvoll, dass man sich dieses Beispiel hernimmt und einfach schaut, okay, der Unterschied zwischen Wirklichkeit und Film. Ja, das wäre wahrscheinlich ein Thema, das ich hier gerne betrachten möchte, weil das ist ja auch Medienkompetenz, dass ich Kindern die Fähigkeit gebe, diese Medien zu verstehen und mit ihnen auch so umzugehen, dass sie ihnen dienlich sind. Bei anderen Kindern, die vielleicht gar keinen Konsum noch haben, für die ist es vielleicht möglich, dass ich mit ihnen mal die Geburtstagsfotos, die wir gemacht haben, durchschaue und vielleicht einen ersten Schritt setze, um ihnen auch zu zeigen, dass es auch unser Leben vereinfacht. Diese Balance zu schaffen, hat sicher mit guter Beobachtung zu tun und dass ich in beide Richtungen Bereitschaft habe, zu schauen, was braucht es jetzt bei dem Kind, dass das auch eine sehr individuelle Begleitung braucht. Und das braucht Zeit, das braucht Personal, das ist ganz klar. Da sind wir jetzt wieder bei den Dingen, wo man auch sagt, wir brauchen unsere elementarpädagogischen Fachkräfte wirklich am Kind, weil das sind so viele Themen, die begleitet, die gementort werden dürfen heute, wo unsere Fachkräfte bestens ausgebildet sind, das zu tun, weg vom Schreibtisch hin zum Kind, ist meine Devise.
Ja, da bin ich ganz bei dir. Jetzt hast du gerade das die Eltern nochmal mit ins Spiel gebracht und die Vielfalt und die Individualisierung der Eltern oder die Diversität in den Erziehungsformen, den Familienformen und. Andrea, welchen Vorteil hat es denn, wenn Kitas, wenn Bildungsinstitutionen, was auch immer für welche, mit euch arbeiten im Sinne der Elternarbeit oder der Elternkommunikation und vor allen Dingen, was diese Vielfalt an Sprache, an Kultur, an Religion, aber auch an Medienkonsum angeht, ne? Auch so der Medienkonsum im Sinne von, bin ich positiv eingestimmt, was die Medien angeht, oder bin ich negativ eingestimmt? Also welche Vorteile siehst du für die Eltern, wenn sie zum Beispiel mit eurer Plattform arbeiten dürfen, arbeiten können?
Gerade für die Eltern ist einfach auch die Verbindlichkeit gegeben. Das heißt, wir wollen nicht nur eine Bestätigung per Klick von den Eltern einholen, wenn die Pädagoginnen etwas schicken, sondern auch umgekehrt, wenn ich mein Kind abwesend melde, dann möchte ich auch eine Rückmeldung haben. Ist das angekommen? Wurde das gesehen? Wissen alle Bescheid? Also auch die Verbindlichkeit in die andere Richtung. Dann natürlich die sprachliche Inklusion, ganz klar. Wir haben 27 Oberflächensprachen und dann nochmal 46 Übersetzungssprachen, wo sich dann wirklich die Eltern, die eben nicht die gemeinsame Muttersprache teilen, die Nachrichten nochmal übersetzen lassen. Ein Beispiel, ukrainische Elternteile haben dann die App, die ganze App auf Russisch und dann können sie nochmal in der Übersetzungssprache ukrainisch wählen, dass wirklich auch keine Informationen verloren gehen. Genau. Und auch umgekehrt natürlich, die Pädagoginnen können auch als Übersetzungssprache Deutsch einstellen. Weil manchmal ist etwas einfach in einer anderen Sprache sehr komplex und dann ist es viel leichter, wenn man das jetzt in seiner Erstsprache schreibt und dann kommt es auch wieder in die andere Richtung so an. Genau.
Das
Also
heißt, man kann
das.
auch Missverständnisse vermeiden, Konflikten präventiv vorbeugen, weil man in dem Moment schon Zugriff hat auf eine Sprache, die man auch
Genau.
übersetzen kann, anstatt dass man sagt, okay, wir müssen dieses Gespräch verschieben auf eine Woche, bis ich einen Dolmetscher eingeladen habe. Aber in der einen Woche passiert natürlich emotional wahrscheinlich schon viel. Und das könnte man vermeiden, indem man sagt, hey, wir können das jetzt schon mal zumindest so klären, dass kein Missverständnis entsteht.
Genau, darauf setzen wir. Und auch die Eltern können sich bei uns Ruhezeiten einstellen. Also auch die Eltern können von der Kita abschalten. Man kann einfach die Push-Nachrichten ausschalten. Trotzdem, wenn es Notfälle oder so gibt, haben wir die Notfall-SMS. Das heißt, wenn die Kita geschlossen bleibt, weil zum Beispiel Glatteis ist oder so, kann man eine Mitteilung auch als Notfall-SMS schicken und dann kommt das wirklich auch als SMS an, dass man ganz sicher sein kann, dass die Eltern das gesehen haben und die Eltern wissen auch, sie bekommen einfach sicher alle Informationen von der Kita. Also einfach diese Verlässlichkeit auch.
Absolut. Wir kommen schon so langsam zum Ende. Zwei Fragen habe ich noch. Eine letzte Frage ist etwas, das schon seit einigen Jahren im Raum steht, wobei die Kita-Szene, also bei uns zumindest in Deutschland, wir hinken immer sehr stark hinterher, ne? In der freien Wirtschaft sehen wir Entwicklungen schon immer 10, 20 Jahre vorher und irgendwann kommt das dann in die Bildung, in der Kita-Szene, nicht nur in Deutschland, sondern auch in die Schulen und sowas. Da hinken wir immer hinterher. Ich weiß jetzt nicht, wie aktualisiert Österreich ist, was das angeht, aber dürft ihr gleich gerne nochmal was dazu sagen. Aber kommen wir kurz zu dem Thema KI, also künstliche Intelligenz. Ist es in der Bildungswelt für euch ein Thema? Und wenn ja, wo spürt ihr bereits erste Entwicklungen, dass das ein Thema ist? Vielleicht mag Mario noch mal anfangen.
Also ich kann dich beruhigen, Deutschland ist schnell, wenn man es mit Österreich vergleicht. Wir sind noch ein bisschen langsamer. Es tut mir sehr leid und es ist auch wirklich schade. Wir schauen oft nach Deutschland, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das, ja, das heißt schon was. Also in dem Sinne ist das sicher Aufholbedarf. Auf der anderen Seite gibt es uns aber auch einen Freiraum, Dinge zu gestalten, muss ich auch sagen, was wir schon auch genießen. Was jetzt für mich ein großes Thema ist, ist wieder der Faktor Spaß. Also wir haben zum Beispiel auch mit unseren Teams ganz offen ausgesprochen bei der Klausur, dass sie sich mit künstlicher Intelligenz nach Lust und Laune und Spaß austoben sollen, wieder spielerisch. Wir haben zum Beispiel ein spannendes Experiment gehabt in einer Einrichtung. Es ist so, dass wenn eine Einrichtung an die Personalknappheit kommt und mehr Personal braucht, dann gibt es bei uns einen Prozess, wo wir genau evaluieren, was an Stunden ist da, wie kommen die Kinder, um das eben so effizient als möglich zu gestalten, ist halt auch ein Teil, weil auch wir haben nur beschränktes Budget. Und jetzt war das wirklich so, dass die Leitung und der regionale Leiter sich hingesetzt haben und bevor sie dann die Anfrage um mehr Personal geschickt haben, haben sie noch eine künstliche Intelligenz dazu befragt, wie die denn den Dienstplan gestalten würde mit den vorhandenen Ressourcen. Also das ist schon auch wirklich lustig und war gar nicht so schlecht, muss ich sagen, das Ergebnis der künstlichen Intelligenz. Das war zum Beispiel etwas, dann haben wir auch junge Kollegen und Kolleginnen, die immer wieder einmal unsicher sind bei einem Elterngespräch, Entwicklungsgespräch oder dann auch beim Schreiben des Protokolls mit der richtigen Wortwahl und so. Auch die spielen da gerne mal herum, dass sie den verschiedenen künstlichen Intelligenzen hier Ideen geben. Ich brauche das und das, so und so. Und das soll bitte höflich formuliert sein und fachlich korrekt formuliert sein. Und das geht an Eltern, also wirklich sehr detailliert. Und da sind manche schon sehr kreativ und das, was rauskommt, ist schon gut, muss ich sagen. Aber es braucht dann noch einmal ein Review. Also es muss dann auf jeden Fall eine kompetente Fachkraft da sein, die das noch einmal überblickt und dann sagt, passt das wirklich? Also man kann es jetzt nicht eins zu eins nehmen. Aber damit experimentieren sie. Das macht ihnen auch Spaß. Wir erlauben das auch deswegen, weil wir wollen, dass sie sich damit auseinandersetzen, weil es wird in der Zukunft kommen. Und wir sind gerne ein paar Schritte voraus, auch Österreich ein paar Schritte voraus, vielleicht auch Deutschland. Und sind da schon innovativ und sagen, ja, nutzt es. Ja, das ist ja oft auch so dieser Konflikt, wo man sagt, ja, das muss von einer Fachkraft gemacht werden, das darf gar nicht von einer künstlichen Intelligenz gemacht werden, wo das auch Behörden vorgeben zum Beispiel, weil halt diese Tools noch nicht sicher sind. Das ist ganz klar. Ich denke mir, was es da wieder braucht, ist, dass wir unseren Kollegen und Kolleginnen die Tools nennen, wo wir wissen, die sind einfach datenschutzkonform, die arbeiten ethisch korrekt. Das heißt, wir als Dienstgeber und Dienstgeberinnen oder auch wahrscheinlich Fox Education sind einfach alle sehr, wir müssen uns einfach weiterbilden. Wir müssen wissen, was ist da draußen, was gibt's alles, was können wir zur Verfügung stellen und was nicht. Und das muss ein Teil unserer Weiterbildung werden in den nächsten Jahren, dass es auf jeden Fall mehr und mehr kommt. Finde ich spannend. Ich habe, um jetzt einen Schwank in die Universität zu machen, also es ist natürlich ein ganz ein anderes Level, aber da zum Beispiel hat ein Professor einen Roboter für den Unterricht verwendet. Und was er gemacht hat, also der Roboter hat das Wissen wiedergegeben, was er gemacht hat. Er hat jene gementort, die Hilfe gebraucht haben beim Lösen der Aufgaben. Und da denke ich mir, wenn das natürlich so eingesetzt ist, dann hilft das jedem Einzelnen auch mitzukommen, das zu schaffen, wenn ich jetzt an die Schule denke. Also da gibt schon auch wirklich viel, das gut sein kann. Aber es gibt auch vieles, das Gefahr bietet. Also in dem Sinne glaube ich wieder, dass wir noch ja unter Anführungszeichen, ja, es gibt ja keine Vorschrift, sie zu nutzen. Das heißt, wir dürfen innovativ spielen und ich glaube, dass das ist, was jede Pädagogin, jeder Pädagoge machen sollte mit den Tools, die da draußen sind. Einfach mal fragen, ja, ich habe dieses Kind, so und so und so ist die Situation. Was würdest du mir empfehlen, um einfach auch zu schauen, was kommt da? Und da kommen manchmal wirklich gute Ideen. Also manche dieser Tools sind schon recht gut entwickelt.
Wow. Ja, wie schön. Ich habe mir ein paar Sachen jetzt aufgeschrieben, weil ich das einfach herrlich finde, diese Erzählungen. Und ich werde gleich mal selber versuchen, in meinem Kopf ein bisschen zu spielen. Ich liebe so Gedankenexperimente und sowas. Und ich höre bei dir auch raus, dass wir aufpassen müssen, dass wir die Beziehungsebene nicht vernachlässigen. Ne? Aufgrund von Digitalisierung oder von KI, dass die Beziehungsebene entscheidend auch immer sein wird für uns Menschen. Ob irgendwann Beziehungsebene zu einer künstlichen Intelligenz möglich ist, das packen wir mal in die Zukunft. Ne? Da gibt es viele tolle Science-Fiction-Filme, mit denen wir uns vielleicht mal beschäftigen sollten, weil sie uns zum Nachdenken anregen. Aber vielleicht noch mal ganz kurz zu dir, Andrea. Welche Rolle spielt KI bei euch? Nutzt ihr sie oder siehst du da Potenzial für die Zukunft?
Auf jeden Fall ganz viel Potenzial auch für die Zukunft. wir sind da auch gerade noch viel einfach am Lernen. Wie können wir auch nutzen? Natürlich auch die Sicherheit ein großer Faktor. Uns ist da auf jeden Fall der Schulbereich schon ein bisschen voraus. Da wird KI schon ganz viel zur Stundenplanung auch eingesetzt. Aber ich sehe das auch auf jeden Fall für den elementarpädagogischen Bereich, dass man da auch darüber Planung und so Personalplanung abwickeln kann, auf jeden Fall.
Spannend, das habe ich mir nämlich aufgeschrieben mit dem Dienstplan. Das ist so witzig. Ich muss das unbedingt machen. Mal solche auf. Ich bin nie auf die Idee gekommen, so alltägliche Dinge, die wir als Führungskräfte oft so machen oder als Teams, die wirklich mal an so ein ChatGPT zu geben und zu sagen, mach du mal. Mal guck mal, vielleicht sagt er ja auch so, geht nicht. Da, geht nicht.
Ja, was ich
Dann
noch
ist ja, da
einwerfen
gibt es keine
möchte.
Bildung. Dann denken wir so, ja genau, gibt's nicht. Und wie jetzt? Aber lasst uns das lieber nicht zu groß machen. Ich würde gern, ja, ich merke schon, Marion wird unbedingt noch gern was dazu sagen. Vielleicht darfst du das jetzt gleich, denn wir kommen jetzt so zum Abschluss. Und der Abschluss, den gestalte ich gerne jetzt mal so, dass ihr mir erzählen oder uns da draußen erzählen dürft, über welches Thema sollten wir mehr sprechen? Vielleicht gibt es ja ein Thema, wo ihr sagt, ob das jetzt was Persönliches ist oder etwas wo Gesellschaftliches ist, wo du sagst, Marion, fangen wir mit dir nochmal an. Ach Mensch, Andreas, über dieses Thema möchte ich, sollten wir öfters mal öffentlich sprechen.
Unabhängig von Digitalisierung oder im Zusammenhang mit der Digitalisierung.
Wie du möchtest. Vielleicht gibt es ja auch eine Herzensbotschaft oder ein Herzensthema, wo du sagst, ach Mensch, wo wir doch immer gerade hier im Kita-Helden-Universum unterwegs sind und sehr viele Tausende von Kita-Fachkräften jetzt zuhören. Vielleicht ist das mal ein Thema, wo du sagst, das würdest du gerne, da hättest du gerne mal mehr Öffentlichkeit für, weil das so wichtig ist.
Ich bin davon überzeugt, dass wir viel, viel mehr darüber sprechen sollten, dass Kinder sich unterscheiden, dass sie unterschiedlichen Charakter, unterschiedliche Persönlichkeit haben und dass es nicht sein kann, dass eine Behörde oder ein System sagt, du musst jetzt zu dem Kindergarten, zur Kita, wird in Deutschland wahrscheinlich ähnlich sein, ums Eck gehen, der überhaupt nicht passt, weil einfach die pädagogischen Konzepte unterschiedlich sind. Ja, es gibt einen Bildungsplan, aber jeder hat dann natürlich sein Konzept. Und das ist wirklich etwas, mit dem ich momentan auch ganz stark im Konflikt bin. Wenn Menschen einfach wissen, dass dieses Konzept für sie das Beste ist, aber der Bürgermeister oder irgendjemand sagt, na, du musst aber zu mir kommen. Ja? Und das sind so Thematiken, wo ich sage, da verhindern wir ganz viel Potenzialentfaltung und Entwicklung, weil wenn die Kinder natürlich jenen Platz haben, der für sie wirklich gut passt, bedürfnisorientiert passt, aber auch für die Eltern passt, weil das ist ja oft auch eine Frage der elterlichen Erziehungsstile, was passt jetzt in welche, und es würde überhaupt keine einzige Einrichtung leer sein, das ist, glaube ich, die große Angst dahinter. Aber es bedarf natürlich ein vollkommen Neudenken, und darüber reden wir überhaupt nicht, weil es ist heute so normal, dass ja, da ums Eck, da wird ein Kindergarten eröffnet und da geht jetzt mein Kind hin. Und das ist vielleicht da 3 Jahre unglücklich und dann in der Schule 4 Jahre unglücklich und hätte die Möglichkeit, eventuell in einem anderen Konzept wirklich sich zu entwickeln. Und diese Chance wird dem Kind genommen. Und das ist etwas, worüber wir überhaupt nicht reden, was ich voll gerne thematisieren wird.
Großartig. Nehme ich mal direkt mit auf, dass ich dazu nochmal ein Video mache, weil da bin ich ganz, ganz bei dir. Wir haben in Deutschland schon das Wunsch- und Wahlrecht der Eltern. Aber das ist etwas, was auf dem Blatt Papier steht. In der Realität sieht es wiederum ganz anders aus. Da kriegst du nur da einen Platz, wo halt ein Platz frei ist. Und wir haben natürlich das Thema, das du angeschnitten hast, mit dem, naja, die Familien versuchen das natürlich auch im Sinne der Work-Life-Balance unter einen Hut zu kriegen. Und dann ist die Kita um die Ecke natürlich die einfachere Wahl im Hinblick auf die Bewerkstelligung des komplizierten Lebens. Ich bin da so bei dir und ich werde es jetzt nicht aufmachen. Ich würde gerne, aber danke dafür, dass du es erwähnt hast und ich werde dafür definitiv mal ein Video machen. Andrea, hast du auch noch ein Thema, wo du sagst, dass darüber dürfen wir gerne mal mehr nachdenken oder mehr sprechen?
Für mich wäre es tatsächlich das Thema Elternarbeit. Mir ist das schon in meiner Ausbildung, in meinem Lernstudium aufgefallen, dass das teils super kurz kommt. Und also es war kaum bis gar nicht Teil meiner Ausbildung. Und ich finde es aber so, so wichtig, dass man einfach die Werkzeuge für eine gute Elternarbeit lernt, dass man dann auch effektiv unterrichten und erziehen kann. Und also ja, Elternarbeit ist es bei mir ganz allgemein.
Voll, auch. Ich danke dir wirklich, weil das ist auf den Punkt gebracht wieder, denn Elternkommunikation, auch den Umgang mit verschiedenen Kulturen, Religionen, verschiedenen Familienformen, Umgang mit Herausforderungen, mit Streitigkeiten, Konflikten, Missstimmigkeiten, mit Ansprüchen und Erwartungen, die nicht erfüllt werden, aber auch mit Verletzungen, mit Traumata, gerade heute beim Thema Migration, auch mit Kriegstraumata, mit Fluchterfahrung und sowas, dafür sind wir so gut wie gar nicht aufgestellt. Wenn ich von wir spreche, meine ich die Kita-Fachkräfte, zumindest in Deutschland. Das ist alles sehr theoretisch, was wir in den Schulen lernen, aber ihr wisst ja genau, wie das ist mit der Theorie und der Praxis. Nur weil ich etwas gelernt habe, heißt das noch lange nicht, dass ich es kann. Und schon gar nicht, wenn ich in einer Situation bin, die emotional sehr aufwühlend ist und ich nie gelernt habe, mit starken Emotionen umzugehen. Da sind wir wieder beim Thema Persönlichkeitsentwicklung, Mangelware, sowohl in der schulischen Ausbildung als auch in der akademischen Ausbildung. So gern ich weitermachen möchte. Ich mache hier nicht weiter. Wir machen hier einen Cut. Wir haben ein großartiges Gespräch geführt und ich möchte nochmal Danke sagen. Danke an dich, Marion, für deine Expertise und für deine Erfahrungswerte, die du hier reingebracht hast und die Wahrnehmung, die Sichtweisen. Danke an dich, Andrea, auch für deine Sichtweisen und deine sehr hilfreichen Tipps und Tricks, gerade auch in der Umsetzung von Programmen, Software und in der Interaktion mit den Kita-Fachkräften, den Eltern, den Behörden, wem auch immer. Und ja, sag an der Stelle vielen Dank an euch beide. Danke an euch da draußen, dass ihr wieder mit am Start wart und freue mich sehr auf das nächste Video, das nächste Interview, das nächste tolle Gespräch. Macht's gut da draußen. Ciao, ciao.